herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments.
Ja, liebe Hedgeworkerinnen, liebe Hedgeworker, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie herzlich zum 72. Hedgework Talk. Wir sprechen heute über Volatilitätsstrategien. Und das ist doch ein ziemlicher Exot unter den Anlagestrategien. Eine Strategie, die den Anspruch hat, Renditen zu liefern, die unabhängig sind von der Bewegung von den breiten Märkten, wie zum Beispiel Aktienkursen. Und das ist doch eine sehr spezielle Eigenschaft. Dazu habe ich mir einen Experten eingeladen, der sich damit sehr gut auskennt. Marc Ritter von Lupus Alpha. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Vielleicht noch zwei kurze Worte zu Lupus Alpha. Ist der Spezialist unter den Asset-Managern. Er setzt auf Asset-Klassen und Investmentstrategien, bei denen aktive Manager, wie eben jetzt, was wir heute besprechen, bei Vola-Strategien im Vorteil sind. Und so erschließt sich Lupus Alpha systematisch neue Alpha-Quellen und öffnet Wege zu einer breiteren und tieferen Diversifizierung des Portfolios. Und da werden wir auch drüber sprechen, welchen Anteil dann eine Vola-Strategie für ein Portfolio haben kann. Aber vielleicht mal am Anfang, Herr Ritter, sagen Sie ein paar Worte, wie sind Sie dazu gekommen? Für einen Portfolio-Manager stelle ich mir das typisch vor, wenn man Analyst ist, Aktienanalyst, dann geht man ins Aktienfondsmanagement oder als Bond-Analyst ins Bond-Management. Aber wie kommt man zu Vola-Strategien?
Das war tatsächlich ein Zufall. Ich habe schon während meines Studiums bei Lupus Alpha gearbeitet und da das ganze Thema Derivate kennengelernt und auch schätzen gelernt. Und ich bin dann erst im Talenthotel eingestiegen. Das war damals ein Bereich von Lupus Alpha, wo so neue aufstrebende Strategien umgesetzt worden sind. Und da wurde schon sehr viel mit Derivaten gearbeitet und bin dann aber relativ schnell ins Portfolio-Management in den heutigen Bereich gewechselt, wo wir uns wirklich nur mit reinen Derivate-Strategien beschäftigen. Also eher ein Zufall, würde ich sagen.
Okay. Vielleicht gucken wir das Thema erstmal grundsätzlich an. Ich habe Unterlagen nachgelesen. Sie hatten ja auch schon einen Vortrag gehalten bei unseren Hedgework-Veranstaltungen in Frankfurt. Und da hatten Sie so erklärt, Vola-Strategien funktionieren so etwa wie an Versicherungen. Und Asset Manager, wie in dem Fall Lupus Alpha, profitieren von den Versicherungsprämien. Können Sie das ein bisschen erläutern, wie man sich das mit Teil vorstellen muss und wie der Investor sozusagen da auch so eine Rendite erwirtschaften kann?
Gerne. Also wir sind wirklich vom Grundgedanken her mit einem klassischen Versicherungsunternehmen zu vergleichen. Wenn ich mal mit einem einfachen Beispiel starte, mein Haus habe ich versichert gegen Elementarschäden und dieses Risiko, was ich aus vielen guten Gründen nicht tragen kann und nicht tragen will, habe ich an ein Versicherungsunternehmen abgegeben. Und das Versicherungsunternehmen übernimmt das Risiko gerne von mir, weil ich ihm im Gegenzug hohe, regelmäßige Prämienzahlungen leiste. Und jetzt kommt es ab und zu mal vor, dass es für die Versicherung zu einem Schadenfall kommt. Aber das Schöne ist, dass die Prämienzahlungen so kalkuliert sind, dass nicht nur diese einzelnen Schadensfälle ausgeglichen werden können, sondern dass darüber hinaus noch eine recht ansehnliche Rendite übrig bleibt. Und genauso ist es bei uns am Derivatemarkt, am Volatilitätsmarkt auch. Wir versichern andere Marktteilnehmer gegen unerwartet hohe Marktschwankungen, heißt gegen Phasen von unerwartet hoher Volatilität, weil es natürlich viele Marktteilnehmer gibt, die spezielle Risiken nicht tragen können oder nicht tragen wollen. Da gibt es natürlich regulatorische Begrenzungen und Ähnliches. Das heißt, wir verkaufen systematisch Volatilität, sind quasi ein Versicherungsunternehmen und bekommen im Gegenzug für diese Risikoübernahme auch regelmäßige Prämienzahlungen. Und genau wie bei einer klassischen Versicherung ist es bei uns auch so, dass diese Prämieneinzahlungen so hoch sind, dass sie nicht nur ab und zu auftretende Schadensfälle sind in unserem Fall systemische Krisen, wie das Jahr 2020 zum Beispiel mit Corona, als es zu plötzlichen starken Vola-Spikes kam, dass nicht nur diese Schadenfälle ausgeglichen werden können, sondern dass darüber hinaus auch noch ein deutlicher Überschuss übrig bleibt. Und dieser Überschuss, dieser Mehreinnahme an Prämie, das ist der Werttreiber von unserer Strategie, also Versicherungscharakter, die Volatilitätsrisikoprämie, eine Art Versicherungsprämie am Kapitalmarkt. Mhm.
Nun gibt es ja wie im realen Leben auch an den Kapitalmärkten manchmal größere Schadensfälle. Sie haben auch schon eben die Covid-Zeit angedeutet, auch die Finanzkrise sicherlich war da ein Beispiel 2008, 2009. Ist da nicht die Gefahr, dass diese Schadensfälle dann so groß ausfallen, dass die eingenommenen Prämien nicht mehr ausreichen, dass auch die Vola-Strategie da an ihre Grenzen gerät?
Sie haben natürlich recht, es gibt Risiken und es sind auch natürlich Verlustphasen mit solchen großen systemischen Krisen verbunden. solche Phasen, Corona ist das Extrembeispiel, gehen natürlich immer damit einher, dass alle Risikoprämien verlieren. Aktien fallen, Bondspreads weiten sich aus und natürlich auch kommt es zu unerwartet hoher Volatilität. Heißt auch, Wohler-Strategien verlieren erstmal. Das ist in unserer Versicherungsanalogie gesprochen für uns ein Schadenfall. Das Schöne ist, dass mit der Assetklasse zwei Dinge einhergehen. Zum einen kann ich gewisse Risiken selbst erstmal für andere Marktteilnehmer übernehmen. Ich kann aber auch gewisse extreme Ereignisse wiederum selbst absichern. Das heißt, ich kann mein Risiko entsprechend skalieren und auch ein Stück weit anpassen. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass ich durch diesen Versicherungscharakter zwar Verluste in solchen Phasen erleide, diese Verluste aber typischerweise relativ schnell aufgeholt werden, einfach weil ich natürlich in solchen Stressphasen dann auf einmal eine Explosion der Prämienzahlungen habe, viel, viel mehr Prämien als vorher einnehme und dadurch so eine relativ schnelle Erholung gerade auch zu anderen Assetklassen habe. Also ja, es gibt diese Verlustphasen, aber gerade die Erholung danach ist was Besonderes in der Assetklasse.
Okay. Also dann kann man sagen, dass auch Wohler-Strategien volatil sein können, wenn Sie sagen, es gibt
absolut
Verluste, die aber dann schnell wieder aufgeholt werden. Aber das ist natürlich wahrscheinlich eine Sache, die Sie auch mit Investoren besprechen müssen, auch argumentieren müssen, warum es dann trotzdem als Portfolio-Baustein geeignet sein kann.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man muss klar kommunizieren, was sind die Eigenschaften. Also Volatilitätsstrategien verlieren gerade in solchen Krisen natürlich auch Geld. Man kann das dann wieder, wie gesagt, begrenzen, die Verluste, aber per se ist diese Eigenschaft nicht wegzubekommen. Aber das Schöne ist eben, dass ich eine Risikoprämie vereinnahme, die in vielen anderen Phasen sehr schöne Diversifikationseigenschaften hat. Und am Ende ist es dann eine Frage von, wie attraktiv ist meine Risikoprämie für sich genommen, wie hoch ist die Rendite und wie passt es dann in eine breite Asset Allocation rein. Aber man muss immer klar verstehen, was ist der Hintergrund und was ist der Wirkungsmechanismus.
Was sind so grundsätzlich die Bausteine, was beeinflusst die Renditeerwartung, sage ich mal, einer Wohler-Strategie, Zinsniveau, Volatilität an den Märkten, was sind so, vielleicht führen Sie ein bisschen durch die Systematik, wie man die Renditepotenzial einer Wohler-Strategie abschätzen kann.
Ja. Also das Schöne ist, wir investieren erstmal in diese reine klassische Versicherung, in diese klassische Wohler-Strategie derivativ. Das heißt, ich brauche zunächst erstmal kein oder kaum Cash und der große, überwiegende Teil des Geldes, das uns zur Verfügung gestellt wird, wird erstmal in ein Bondportfolio investiert. Wir sind da sehr klar, ein sehr sicheres, kurzlaufendes Bondportfolio hoher Güte. Das ist einfach nur die Cash-Aufbewahrung und erstmal die Basis, auf die dann die Derivate-Strategie, die eigentlich hier oben drauf kommt. Dazu ist schon mal zu sagen, dass es natürlich sehr schön ist, dass Volatilitätsstrategien jetzt große Gewinner der Zinswende sind, einfach weil wir für so ein Basisportfolio in der Vergangenheit ungefähr 50 bis 75 Basispunkte PA an Kosten hatten, einfach weil die Verzinsung negativ war. Jetzt liegen wir da eher in der Region von plus 3,5, 3,7 Prozentpunkten. Das heißt, allein darüber ist die Renditeerwartung jetzt schon mal 4% durch die Zinswende gestiegen. Und auf dieses Basisportfolio kommt dann die eigentliche Derivate-Strategie drauf. Und die ist natürlich wiederum dann insbesondere von Angebots- und Nachfrageverhältnis am Wohlermarkt selbst abhängig. Das sind hier die wesentlichen Treiber. Und wenn ich das noch ein bisschen ausführen darf, am Ende ist es immer so, dass die Frage ist, wie viel Angebot gibt es am Volatilitätsmarkt? Wie viele Leute sind bereit, solche Versicherungen zur Verfügung zu stellen? Je mehr, desto typischerweise niedriger, desto niedriger die Risikoprämie, desto niedriger der Preis dieser Versicherung. Und auf der anderen Seite, wie hoch ist die Nachfrage nach solchen Absicherungen? Und da sind wir aktuell in einem sehr, sehr angenehmen Umfeld.
Ah ja, okay. Das hat man vielleicht auch gesehen, schon 2023 war ja sehr erfolgreich für die Wohler-Strategie von Lupus Alpha. War das schon so ein Ausfluss davon, was Sie eben, oder ein Ergebnis, was Sie gesagt haben, höhere Zinsen und die Angebot-Nachfragesituation an den Märkten?
Das ist richtig. Die letzten drei Jahre waren eigentlich für Volatilität ein sehr, sehr gutes Umfeld. Schon 2021, 2022 und dann insbesondere jetzt auch letztes Jahr. Zum einen ist es natürlich erstmal die Zinswende, die uns gerade jetzt im letzten Jahr getragen hat. Das heißt, die Basisportfolioverzinsung ist deutlich höher. Wenn ich mir die reine Derivate-Strategie anschaue, dann gab es 2020 in der Corona-Krise eine enorme Auslese an Wohler-Strategien. Das heißt, insbesondere auch in Deutschland sind sehr, sehr viele Fonds geschlossen worden. Es gab hier gewisse Verluste in der Asset-Klasse. Teilweise auch war das Risiko bei manchen Anbietern sehr, sehr offensiv oder vielleicht auch falsch skaliert, sodass hier wirklich viele Wohler-Fonds geschlossen worden sind. Das heißt, das Angebot an Volatilität hat sich in 2020 stark verringert. Das hat sich auch seitdem nur teilweise erholt. Und diese schleppende Erholung des Angebots, die ist natürlich auch Folge des Zinsumfelds wiederum selbst, weil ich natürlich jetzt in der Phase höherer Zinsen sehr viel Flows in Assetklassen wie Bonds sehe. und so alternative Risikoprämien wie Volatilität vielleicht ein bisschen weniger im Fokus sind und sich hier die Flows ein bisschen normalisiert haben. Das heißt also, ich habe seit 2020 und mit den ansteigenden Zinsen jetzt wieder ein deutlich niedrigeres Angebot. Und auf der anderen Seite gibt es seit der Corona-Krise natürlich viel, viel mehr Bereitschaft von vielen Marktteilnehmern, solche Versicherungen sich einzukaufen auf der Gegenseite. Einfach weil ich natürlich gesehen habe, was in 2020 passiert ist. Und weil vielleicht auch meine Bonds heute nicht mehr so ausgleichend in einem großen Portfolio wirken, wie sie es in den Jahren, den letzten Jahren getan haben. Und insofern kommt beides zusammen. Weniger Angebot, viel mehr Nachfrage, erhöht die Preise von Volatilität. Die Risikoprämie ist heute deutlich höher als im langfristigen Mittel. Und das führt dann auch noch für die reine Vola-Komponente natürlich zu einer sehr viel höheren Rendite. Und die ist im Vergleich zu den Jahren vor 2020 ja deutlich gestiegen.
Okay, vielleicht sprechen wir noch über ein interessantes Phänomen an den Märkten. In der Vola-Strategie natürlich schauen Sie sehr intensiv auf die Volatilität, Indizes, Aktien, Wertpapiere. Und das ist ja schon bemerkenswert, dass auf Indexebene die Vola-Volatilität so gering ist. Also trotz zahlreicher geopolitischer Krisen, Unsicherheit, Konjunktur, Inflation und dass die Volatilität so stark gesunken ist. Wie passt das zusammen? Was ist Ihre Erklärung?
Das ist tatsächlich erstmal sehr unintuitiv, weil ich natürlich sage, auf der einen Seite gibt es dieses Angebots- und Nachfrage-Missverhältnis und auf der anderen Seite ist die Volatilität absolut extrem niedrig. Natürlich hat seit ungefähr 6 Monaten eine gewisse Makroberuhigung dazu beigetragen. Aktienmärkte sind gestiegen, Bondspreads sind zusammengelaufen. Das hat natürlich auch erstmal zu einem gewissen Rückgang der Volatilitäten geführt. Am Aktienmarkt kommt aber eine Besonderheit dazu. Wir sprechen ja hier immer, wenn ich mir zum Beispiel den VIX oder in Europa den V-Stocks betrachte, über Aktienindex-Volatilität. Und hier ist bei den großen Aktienindizes in den letzten Monaten und auch Jahren schon eine Sache passiert. Die einzelnen Aktien bewegen sich zwar für sich genommen stark, die Korrelation zwischen den einzelnen Aktien ist aber relativ niedrig. Ich will mal ein einfaches Beispiel machen. Nehmen wir einen Index, der aus nur 2 einzelnen Aktien besteht. Und jetzt ist natürlich für die Indexbewegung ganz entscheidend, ob sich diese beiden Aktien parallel bewegen, zum Beispiel zusammen nach unten oder zusammen nach oben, oder ob sie sich gegenläufig entwickeln. Wenn sie sich natürlich gegenläufig entwickeln, können die Bewegungen der einzelnen Aktien zwar groß sein, das dämpft aber natürlich die Bewegung im Index selbst. Und das ist das, was die letzten Monate und auch Jahre schon passiert ist. Wir haben gerade in den USA viele große Technologieaktien, die sich in die eine Richtung bewegen, heißt 2022 gefallen sind, 2023 stark gestiegen sind. Aber das Gros der restlichen Titel ist sehr viel eher in die andere Richtung gelaufen oder war sehr viel stabiler. Und das hat zu einer sehr niedrigen Korrelation der einzelnen Aktien untereinander geführt. Das dämpft die Indexbewegung und das führt dann natürlich auch zu niedrigen Volatilitäten. Das ist also eher ein technischer Faktor tatsächlich, der besonders am Aktienmarkt wirkt.
Interessant. Vielleicht auch auf die Aktualität zu schauen. Sie haben schon gesagt, 2023 war ein gutes Jahr für die Vola-Strategie Lupus Alpha. Wie 2024 angefangen, hat das sich da fortgesetzt, dass Sie auch da von der Rendite gut ausgesehen haben?
Ja, 2023 war natürlich besonders gut. Dieses Jahr sind wir auch wieder sehr gut gestartet. Vielleicht was zur Ertragserwartung. Da ist erstmal wieder das Basisportfolio, ungefähr 3,5 Prozentpunkte. Darauf dann die Derivate-Strategie. Und ich würde sagen, die Volatilitätsrisikoprämie ist heute einfach nachhaltig höher als vor 2020, also in den Jahren der Niedrigzinsphase. Damals konnte man etwa 4% durch die reine Derivate-Komponente verdienen. In den letzten 3 Jahren lagen wir da eher bei der Region von 7,5%, also deutlich, deutlich höher. Jetzt gehen wir natürlich auch davon aus, gegeben die niedrigen Niveaus und eine gewisse Beruhigung nach Corona, dass wir irgendwo dazwischen liegen werden. Ich finde, ein guter Startpunkt ist hier etwa die Region von 5%, heißt mehr als vor der Krise, aber weniger als die letzten 3 Jahre. Und die 3,5% fürs Basisportfolio und dann plus minus 5% für die reine Derivate-Komponente. Da fühlen wir uns mit einer Renditeerwartung von 8% und vielleicht ein bisschen mehr ganz wohl. Und da sind wir auf einem guten Weg dieses Jahr.
Für welche Frist würden Sie das sehen? Das ist sicherlich ja keine Realität, dass Sie es Jahr für Jahr stetig zusagen können. Was für Anlagehorizont muss man mitbringen?
Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich kann man es nicht Jahr für Jahr, das ist natürlich kein Festgeld-Investment, aber per se über einen Zeitraum von x Jahren, also wenn ich jetzt mal die letzten 3 Jahre nehme, da sind wir bei Geldmarkt plus 750 etwa gewesen. Das heißt, so ein mittelfristiger Zeitraum ist eine gute Sache, um diese Renditeerwartung zu vollziehen. Kommt immer ein bisschen drauf an, was das Zinsniveau jetzt natürlich nach vorne hin macht. Da hängen wir natürlich dann mittelbar auch ein bisschen dran. Und es kommt natürlich darauf an, wie viele Krisen sind in so einem Zeitraum vorhanden, weil nach Krisen baut es natürlich typischerweise eine gewisse Zeit, bis die Verluste daraus wieder aufgeholt sind. Aber ja, es ist eine vergleichsweise stabile Risikoprämie im Vergleich zu vielen anderen Assetklassen.
Die sagen, es ist natürlich kein Festgeldersatz. Was ist es dann? Das war auch eine interessante Frage beim Hedgework-Vortrag. Dann, wo muss ich es einsortieren als Investor? Ist es eher ein aktienähnliches Risiko? Ist es eher ein bondähnliches Risiko, weil sie ja doch stabile Renditen? Oder ist es vielleicht eine alternative Strategie? Muss ich es in die alternative Quote einrechnen? Wie würden Sie das einschätzen oder was machen Ihre Investoren?
Ja, also es kommt erstmal ganz genau darauf an, welches Risiko möchte ich denn tatsächlich haben. Ich kann ja wie eine klassische Versicherung sagen, ich möchte viele Verträge abschließen, viele Versicherungen verkaufen, heißt ein hohes Exposure zu Schadensfällen, aber auch hohe Prämieneinnahmen haben, oder ich verkaufe weniger. Das heißt, ich kann mein Risiko, mein Rendite-Risikoprofil erstmal skalieren, wie ich das möchte. Wenn ich jetzt unseren Publikumsfonds als Beispiel nehme, da sind wir eher in der Region von einem aktienähnlichen Risiko, also einer offensiveren Ausgestaltung. Das passt auch zu den Entwicklungen in der Vergangenheit. Aktienähnliches Risiko, aber dann natürlich auch mittelfristig aktienähnliche Ertragserwartung. Insofern würde ich sagen, es gehört natürlich in der breiten Asset Allocation eher in den Risky-Bereich rein. Heißt, es kann ein Stück weit Aktienersatz sein oder es kann natürlich auch zum Beispiel für riskante Bond-Investments in der Region von High Yield und Ähnlichem angesiedelt werden. Das ist das eine. Das zweite, was natürlich auch möglich ist, dadurch, dass es rein derivativ umgesetzt werden kann. Ich kann auch auf ein bestehendes Bond-Investment, was ich ohnehin schon in meiner Asset Allocation habe, einfach diese Derivate on top draufsetzen. Das heißt, ich lasse die Asset Allocation per se erstmal nahezu unverändert und dann nur für einen gewissen Teil kommt noch die Volatilitätsrisikoprämie obendrauf. Mhm.
Und welchen Anteil an Portfolio hat die eine Vola-Strategie bei Ihren Investoren so typischerweise?
Ja, also das ist natürlich schwierig zu beantworten, wenn man nicht die genaue Asset Allocation kennt, aber ich glaube, ein guter Startwert, da sind wir in der Region von 5-10%, also signifikanter Anteil, aber es ist natürlich am Ende auch nur eine Beimischung. Aber wenn wir uns in den Größenordnungen bewegen, dann haben wir doch schon einen diversifizierenden Effekt auf die gesamte Allokation.
Okay.
Das ist ein guter Startpunkt.
Ich denke mal, Sie kennen wahrscheinlich den Markt sehr genau. Gibt es da eine große Peer Group an Vola-Strategien oder sind Sie wirklich so exotisch, dass es kaum einen gibt, der das so macht, wie Lupus Alpha es in diesem Fall macht?
Ja, die Asset-Klasse an sich ist erstmal doch relativ vielfältig mittlerweile. Was man sagen muss, es wird bei Volatilität sehr viel in einen Topf geworfen, was nur bedingt etwas miteinander zu tun hat. Alleine schon, weil ich natürlich Long-Strategien habe, die selbst Absicherung anbieten oder wie bei unserem Fall Short-Strategien, wo wir eher auf Renditegenerierung setzen. Aber wenn ich jetzt nur mal diesen Bereich der Renditegenerierung anschaue, dann gibt's auch da große Bandbreiten. Da sind zum Beispiel Fonds dabei, die haben Aktienrisiken und Volatilitätsrisiken dabei. Also wirklich eine große Bandbreite, unterschiedlichste Märkte, die betrachtet werden. Wir sind der Meinung, dass man es möglichst rein umsetzen sollte, damit ich eben auch im Kontext von meiner Asset Allocation eine gute Diversifikation habe. Da gibt es nicht so viele Anbieter, die das in so reiner Form umsetzen.
Okay, die letzte Frage ist mal typischerweise ein Blick in die Glaskugel, die natürlich keiner hat, aber dann versucht es immer doch immer wieder mal. Was würden Sie sagen, ist 2024 oder die nächsten 12 Monate eine gute Phase für Vola-Strategien im Portfolio zu haben?
Ja, ich glaube, es macht immer Sinn, so ein Asset im Portfolio zu haben. Ich bin ja auch niemand, der sagen würde, man muss seine Aktien dauernd timen und rein und rausgehen aus dem Aktienmarkt. Insofern glaube ich, man sollte sich eine klare Asset Allocation zusammenstellen und dann gehört Vola immer dazu. Was man natürlich sagen kann, ist, dass die Erholung nach Krisen besonders attraktiv ist. Also das ist natürlich nochmal ein Punkt, wo man sagen kann, man gewichtet Vola auch nochmal besonders über, wenn es gerade eine Stressphase gab. Ich möchte nicht die Stressphase timen, aber ich weiß natürlich, wenn es so ein Vola-Spike gab, dann ist es ein besonders attraktives Asset. Da kann man vielleicht noch ein bisschen mehr machen, als man typischerweise in seinem Portfolio sonst als Standard enthalten hat.
Okay, und die Rendite Potenzial betriebe Standard war so 6-8%. Das gilt auch für die nächsten 12 Monate prinzipiell auch erstmal gelten.
Eher in der Region von 8%. Das kann man natürlich nicht auf den letzten Basispunkt schätzen, aber wir fühlen uns ganz wohl damit. Schöne Verzinsung im Bond-Portfolio und dann Derivate, die eine überdurchschnittliche Rendite erzielen. Ja.
Wunderbar, ich glaube, das wird heute auch der eine oder andere Investor interessieren. Herr Ritter, herzlichen Dank. Da werden wir sicherlich nochmal ein Update zu geben zu diesen spannenden Anlagestrategien in dem Jahr. Ich denke, wir können auf jeden Fall nochmal drauf schauen. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Gerne, besten Dank.
Ja, und auch vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wo immer Sie uns zuhören und zuschauen. Bitte folgen Sie uns, drücken Sie auf Knöpfchen, abonnieren Hedgework Talk, damit Sie auch nächstes Mal benachrichtigt werden, wenn es wieder eine spannende Episode gibt. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Tschüss.